Ja, da mit dem Vertrauen. Das ist wirklich so eine Geschichte und nicht immer einfach. Und eben, wie wir es gehört haben, vielleicht sogar mit zunehmendem Alter ein bisschen schwieriger. Für mich ist es aber schon als Junge nicht immer einfach gewesen, so total zu vertrauen. Ich habe mich in der Vorbereitung von der Predigt daran erinnern, dass ich vor mehr als 30 Jahren habe ich dürfen auf Indien gehen durfte. Ich weiß nicht, wer ist schon mal in Indien gewesen, von euch so ein bisschen? Jawohl, nicht viele Leute. Also, da ist vor 30 Jahren, oder eben, es ist schon ein bisschen mehr gewesen. Vor 30 Jahren ist das so gewesen, wie wenn wir in der Schweiz gefühlt 200 Jahre gegangen wären. Einfach so vom Leben miteinander. Wir können auf dem Eisenbahnwagen, auf dem Dach oben mitfahren, oder auf den Stegen draussen und so. Also, das ist ein bisschen die Zeit gewesen dort. Und ich weiss noch gut, eben, in Sachen Vertrauen. Wir sind da in Delhi angekommen am ersten Tag, also Neu-Delhi, und dann haben wir haben das Gefühl, wir machen es ganz einfach, wir gehen ins Swiss Hotel. Und dann sind wir da umeinander gelaufen, gehen das Swiss Hotel suchen. Und dort hat man noch kein Handy und kein Google Map gehabt, aber in Indien hat so Polizisten gehabt. Immer und überall. Die haben den Stecker in der Hand gehabt, was bei uns bestohlen haben. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann mal so einen Polizist angesprochen und gesagt, ob er wüsste, wo das Swiss Hotel ist. Und dann schaut er uns so an, schaut in den Himmel an. Surely, surely. Surely, surely. Er hat das R nicht so rolle. I know where it is. Und dann, irgendwann hat man es gesagt, jetzt weiss er, wo es ist. Und dann hat er uns erklärt. Also wenn er jetzt dort führen laufen und ungefähr nach 2 Kilometern rechts gehen und nachher müsst ihr euch gerade wieder links halten. Und wenn ihr dann ein bisschen geradeaus geht, müsst ihr einfach dort ums grosse Haus rumlaufen und dann nachher, und so hat er uns das erklärt und so. Wir haben dann nochmal gefragt und so. Und dann ist er gegangen, voller Freude an uns, hat können helfen, hat uns auf die Schulter geklopft, viel Glück gewünscht, was wir auch gebraucht haben. Auf jeden Fall sind wir losmarschiert und wir haben gedacht, das kann nicht sein, aber wir haben es probiert. Und wir sind irgendwann wieder am gleichen Ort angekommen, wo wir ihn gefolgt haben. Und dann sind wir gefühlt 10 Meter gelaufen, haben in eine Gasse geschaut und haben ein Schild gesehen, Swiss Hotel. Surely, surely, könnt ihr mir vertrauen? Es ist noch mehr passiert. Ich habe dann dort mal gedacht, ja, mich kann ja schon nicht gerade einfach Glück in Sachen vertrauen. Das sind, weil er sehr freundlich gewesen übrigens. Sind alle freundlich gewesen dort? Ich finde, sind die Inder sind mega freundlich. Da können wir Schweizer etwas lernen. Ich meine jetzt gerade im Ernst. So. Auf jeden Fall, die sind eben so freundlich, dass eben nicht unfreundlich sein können, auch wenn sie nichts wissen. So. Aber auf jeden Fall hat uns, haben wir dann einen gefragt, auf welchen Zug da wir gehen müssen. Eben, die Züge sind spannend gewesen, zum Fahren. Und dann hat er uns auch erklärt, wir mit dem und dem Zug und hat uns noch ein bisschen gewiesen drauf, hat uns noch gar noch ein bisschen begleitet dort und dort. Und wo dann der verschwunden war, ist auch meine Tasche verschwunden gewesen. So. Also, das mit dem Vertrauen ist nicht so einfach. Und gleichzeitig, wo man die Predigtserie Vertrauen angefangen hat, merkt, es Vertrauen miteinander. Auch wir in der Schweiz. Wir als Neulandkirche. Wir in unseren Beziehungen, Verwandtschaft, Freundschaft und so weiter, ist eines so der zentralen Themen, wenn es darum geht, haben wir eine tiefe, gute Gemeinschaft? Können wir überhaupt Beziehungen haben, die verheben oder nicht? Das Vertrauen ist die Schlüsselfrage. Das Vertrauen ist die Schlüsselfrage. Und demgemäß natürlich auch sofort ein Misstrauen, das Zurückhalten, das nicht recht wissen, im Zweifelsfall. Nein. Vertrauen. Jetzt, ich musste nicht lange studieren. Ich bin zu einer Geschichte gekommen, die ich mega, mega spannend finde. In dieser Geschichte kommt zum Ausdruck, das Misstrauen kommt aber auch zum Ausdruck, wie Jesus eigentlich ein Vertrauen vorlebt, ja sogar eigentlich fordert von uns Christen. Ich erzähle den Start ein bisschen von dieser Geschichte, weil sie ist ein bisschen längere. Und zwar ist Jesus bei Pharisäern eingeladen gewesen, der hat Simon geheissen. Und dort sind auch noch andere Pharisäer versammelt gewesen und mit ihm diskutieren. Und plötzlich kommt der Prostituierte ein. Das hat man gewusst, sie ist stadtbekannt gewesen und so weiter. Alles ist still und schaut auf die Frau. Die Frau geht ohne Blick nach links und rechts zu Jesus hin und in ihrer Hand hat sie eins von den kostbarsten Öl, die Alabasteröl. Das ist so ein kleines Fläschchen, ungefähr ein Jahreslohn. So geht zu Jesus und sie knündelt aber und fängt an zu briegen. Und wie einen Wasserfall nicht mehr können hören. Und sie hat eigentlich so viel gespriegelt, dass die Füße so nass geworden sind, dass sie den Füßen müssen, oder hat müssen, mit ihren Haaren dann fast automatisch, aber dann auch noch richtig die Füße wieder abgetrocknet hat. Hat die Füße geküsst, stark geschrieben, hat Öl drüber gegossen und ist einfach in dem innen gsi. Pharisäer, da an der Tischrunde, haben das beobachtet. Wenn der Mann, also Jesus, wüsste, was das für eine Frau ist, eine stadtbekannte Prostituierte, dann würde er das nie zulassen. Jesus hat das natürlich gemerkt, hat gesagt, Simon, ich will dir etwas erzählen. Hat er, so steht geschrieben, ihre Gedanken, wahrscheinlich hat man die wirklich gesehen, wie sie denken. Ein reicher Mann hat zwei Leute Geld gelehnt, im einen 500 Silberstück und im anderen 50 Silberstück. Und weil sie es nicht können zurückzahlen hat der Mann beiden das wird geschenkt, die 500 und die 50. Und dann sagt er, Simon, was denkst du, wer hat eine grössere Freude oder eine grössere Liebe oder Dankbarkeit nachher? Und der Simon sagt, ja natürlich der, der die grosse Schuld erlassen worden ist. Ist ja logisch so. Und dann sagt Jesus nichts dazu, sondern er sagt, er schaut zur Frau und sagt, Simon, schau die Frau. Ich lese jetzt die Verse, die paar. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind dir vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander, was ist das für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube, oder wir können auch an dieser Stelle übersetzen, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Gell, die Mittelstelle, wenn er sagt, wer hat mehr Liebe? Der, der 500 Franken oder Silberstück geschenkt hat und der, der 50, natürlich der, der weniger. Und dann tut man so verkoppeln, ah, die Pharisäer sind ja auch ein bisschen heiliger, die haben weniger Sünden gemacht wie die Frau, oder? Und darum können sie ja fast gar nicht so dankbar sein und so voller Liebe wie die Frau. Und genau das hat Jesus überhaupt nicht wollen sagen. Er hat eigentlich eher darauf abwählen zielen und sagen, und das hat er gezeigt, auch am Kreuz, wir alle zusammen sind eigentlich dermassen von Gott getrennt und leben nicht das Leben, das Gott will. Es spielt gar keine Rolle, welchen Beruf wir gerade ausüben. Wir alle zusammen müssten eigentlich eine 500 Silberstück fränkige geschenkte Dankbarkeit und Liebe zeigen. Aber um das geht es gar nicht. Und ich will an dieser Stelle jetzt wirklich den Schwerpunkt genau aufs Thema Vertrauen setzen und weniger um da, was Jesus der Pharisäer oberdeutlich gesagt hat, für wer denn er eigentlich auf die Welt ist. Für Sünder und für jeden Mensch. Nämlich auch für den Simon. Aber um Menschen in das jetzt führen, dass sie Jesus erkennen, ihre Fehler erkennen, Vergebung erkennen und aus dem muss sie dann eine Liebe entwickeln zu Jesus und Gott, wo eigentlich das Normalste ist für die Welt. Ich will das Thema Vertrauen hingehen und es hat ja wie vier Gruppen, die da mit dem Vertrauen spielen. Das eine ist die Prostituierte. Ich meine, die hat ein riesen Vertrauen gebraucht, dass sie überhaupt ins Haus gegangen ist von einem Pharisäer, wo eine Tischrunde ist von Pharisäern. Was für ein Vertrauen ist, kommt da zum Ausdruck oder Zutrauen, dass Gott oder auch der Jesus sie nicht wird beschämen, bloßstellen, fortjagen oder was auch immer. Sie hat ein Vertrauen gezeigt, mega mutig zu Jesus hingegangen. Dann ist der Simon, der verliert langsam das Vertrauen in Jesus. Der ist in dem Fall gar nicht so göttlich. Kein Prophet, wenn er ihn kennt. Weil mit einer Prostituierten gibt man sich nicht ab. Ich habe vorbereitet überlegt, ob es uns auch so Menschen gibt, wo wir müssten sagen, also da gibt man sich mit so jemandem, gibt man sich jetzt wirklich nicht ab. Sind mir nicht so viele Leute in den Sinn gekommen, aber wahrscheinlich wäre das irgendwie, was soll, ist das bekannte Mörder? Oder wie heissen die da Prostituierte halten? So. Ich weiß es auch nicht, aber wir kennen das gar nicht so. Für den Jude, für den Simon, ist das so klar gewesen. Man gibt sich nicht ab mit Sündern. Und das steht, da ist auch ihr Verständnis von der Bibel. Und das hat auch die Bibel gesagt, ihr seid heilig und ihr sollt heilig sein und so weiter. Und er hat Jesus angefangen, misstrauen. Wie kommt man denn dazu, zum Jesus zu trauen, wenn er so Zeug macht? Dann gibt's noch die Tischgemeinschaft von den anderen Pharisäern. Wer ist dieser auch, dass er Sünden vergeben kann? Also überhaupt kein Zutrauen, dass Jesus Gottes Sohn ist und gekommen ist, um Sünden zu vergeben auch wirklich. Auch diese Frage ist bis heute bei uns Menschen so. Also, kann uns Jesus wirklich mit Gott verbinden? Und dann ist da Jesus, wo, wie die vierte Person in dieser Runde, wo zum einen Vertrauen schenkt und zum anderen vom Simon Vertrauen fordert. Indirekt, direkt. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Das eine ist für mich, und das ist immer so, wenn man auf Jesus schaut, kommt man auf den Punkt, dass man sagt, lasst uns nicht aufgeben zu vertrauen. Gib nicht auf, will ich uns zusprechen, immer wieder neu, Gott, aber auch unter uns, einander Vertrauen zu geben. Weil Vertrauen ist ein Fundament. Vertrauen ist ein Fundament von jeder Beziehung, von jeder Gemeinschaft, auch von unserem Leben. Vertrauen ist Basis. Wenn wir Vertrauen geben, also, als ich frisch angefangen habe, da haben mich eigentlich die meisten gar nicht gekannt. Und ich durfte da auch einfach mal eine Predigt halten. Ich habe mir gedacht, es könnte ja auch noch sein, also, wenn es dann ganz übel ist. Aber wahrscheinlich wäre dann irgendjemand gekommen, hätte mich abgeholt und so. Aber ich habe doch in die Leitung gehen, Gemeindeleiter und so, ohne dass man mich gekannt hat. Man hat mir müssen Vertrauen geben. Wir hätten so wie ein Vertrauenskonto Vorschuss bekommen, als Prediger. Da kommt man immer. Und da kommen auch ihr, wenn ihr zum Beispiel anheiratet in eine neue Familie und so, kennt ich auch noch niemand, aber unsere Töchter liebt den Mann, also muss das ein ganz toller sein, so. Also das Konto ist geladen dann, bei so einem Schwiegersohn, so, oder auch bei der Schwiegertochter. Mit den Jahren, je nachdem, was man alles macht, aber in der Regel ist es so, wir alle heben von dem Konto ab. Wir alle. Wir machen Sachen, die die anderen nicht so cool finden, die anderen enttäuscht sind, wo, was auch immer. Auf jeden Fall, aber, ist es Vertrauen geben, der Start von jeder Beziehung. Ohne das geht's nicht. Da lassen wir niemand rein. Und, das Vertrauen ist auch, befeigt auch, dass man kann überhaupt irgendwas leiten oder machen. Und das Vertrauen ist auch wie ein Motor von der Zusammenarbeit, oder? Wenn man einem misstraut, dann nachher funktioniert nicht mehr alles. Aber wenn man einem traut, fängt plötzlich an, kann man ganz viele Sachen machen. Apropos Indien und Vertrauen. Wir sind dann in, Bogota, glaube ich, war dort. Da sind wir in eine Gasse gekommen, in eine Markt gewesen und so. Wir haben gedacht, wir wollten noch andenken, posten, so ein bisschen. Und dann kommt einer, und der hat so sehr indisch ausgesehen und nicht so freundlich. Wir müssen unbedingt mit ihm kommen. Er hat da hinten einen Laden, haben wir dann irgendwann verstanden, und da gibt es Sachen, die wir müssen gesehen haben und so. Wir sind mit ihm mitgegangen. Und es war eine Feistergasse. Und irgendwann ist mir in eine Feistertür nie. Und wenn meine Mutter mich dort gesehen hat, hat sie gesagt, wie kannst du nur so etwas machen? Ich habe heute so einen kleinen, echten Kaschmir-Teppich, wo ich sau freut, sau stolz habe bis heute. Und es war tatsächlich so, ich habe keinen Laden mehr gesehen, wo es dermassen schöne Kaschmir-Teppich gab. Wir haben uns natürlich auch nicht so ausgekannt. Aber wir haben wieder müssen wie vertrauen, nach diesen ersten Erlebnissen zu sagen, also ich gehe jetzt hier mit, vielleicht kommt es gut. Das ist für mich ein kleines Bild dafür, für Neuanfänge braucht es immer wieder neues Vertrauen. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt ganz viele Bibelstellen nennen, wo eben dank dem, dass auch Menschen Vertrauen gegeben haben oder neu gegeben haben, wieder neues geworden ist. Ich denke nur an die bekannte Geschichte von David und Goliath. Der kleine David kommt vom Saul, König, den Zuspruch über, du Jüngling, du darfst für uns alle gegen den Goliath kämpfen. Und wenn sie in die Hose geht, dann hätte das Volk Diener werden von den Philister, oder? Und wir wissen wahrscheinlich die meisten, dass der David den Goliath besiegt hat. Aber der Saul hätte ihm das Vertrauen geben, weil er jetzt nicht gewusst, wie es rauskommt. So. Haben wir ja bei der Fußballmannschaft müssen machen, oder? Wir müssen vertrauen, dass sie gewinnen. Und sie haben ja zum Glück auch ein paar Mal gewonnen. Das ist mega gut gewesen, finde ich. Also. Und so ist es auch beim Noah gewesen, oder? Ich meine, der Noah, der hat einfach ein Schiff auf dem Westland gebaut. Ich meine, da brauchst du schon noch ein bisschen Zutrauen, dass ich richtig gehört habe, so wenn das ganze Volk lacht. wenn man irgendwo einfach ein Schiff baut und so weiter. Es fängt alles an mit Vertrauen. Es gibt aber natürlich ganz viele gute Gründe, warum wir das Vertrauen können verlieren können. Ich habe eine Liste mitgebracht und das ist der erste Anfang. Es gibt so viele Gründe, wo wir das Vertrauen in Menschen verlieren können, wo berechtigt wäre, dass wir alle eine eigene Höhle bauen und dort warten, bis der letzte Tag kommt. Es gibt so viele Enttäuschungen auf dieser Welt. Es gibt so viele Sachen, die auch mir andere enttäuschen. Oder? Das ist ja immer die Frage denn in Sachen, was können wir vertrauen oder nicht. Kann man ja auch die Gegenfrage stellen. Bin ich vertrauensvoll? Was mache ich, dass ich vertrauensvoll bin? Dass andere mir vertrauen, oder? Es gibt so viele unerfüllte Erwartungen, die wir haben an Menschen. Und das ist für mich wahrscheinlich fast der meistgenannte Punkt, wenn ich seelsorgliche Gespräche habe, warum ist man verletzt, warum kann man es nicht mehr so gut mit jemandem, hat in der Regel immer mit Enttäuschungen zu tun. Vielleicht müsste ich an dieser Stelle sagen, mit Enttäuschungen, die man nicht hätte überwinden können. Oder verarbeiten. Oder ablegen. Wir feiern heute das Abendmahl nach der Predigt. Und ich will euch Mut machen, wenn euch Gott etwas aufs Herz legt, das mit einer Enttäuschung zu tun hat, legt doch das am Kreuz ab. Und bittet da um Heilung. Oder um Neuanfang. Enttäuschung, Egoismus, wo die anderen ja alle haben, oder? Ich meine mir mich, oder? Jeder denkt an sich als Richt und so. Und da führt dazu, dass man das Vertrauen verliert. Wenn unser Gegenüber nur an sich denkt und gar nichts an uns. Oder Eifersucht, Feindschaften, Verletzungen, Machtmissbrauch. Und was ich auch übel finde, weil ich halt viel mit Reden zu tun habe, ist ein schlechte Reden. Da bin ich in meinen letzten 30 Jahren sensibel geworden. Schlecht reden über andere, das finde ich einfach, das ist so schwierig. Und, gellet, bei all dem, was ich jetzt hier nenne, muss ich mich selber an der Nase nehmen. Das sind Sachen, die ich bei mir entdeckt habe. Und wo wir alle, lernen trainieren. Ja, es gibt viele Gründe, um das Vertrauen zu verlieren. Und darum ist es auch noch wichtig, habe ich die Liste auch gemacht. Die habe ich eigentlich zuerst gar nicht zeigen wollen, weil ich auch weitergehen und wollte sagen, wie wichtig es ist, dass man, und das mache ich auch noch, und auch wie können wir denn das Vertrauen geben. Aber ich habe gleich noch eine Liste dran, wie dann wir uns können schützen vor Vertrauensmissbrauch. Also, ja, es ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Wir können nur so viel Vertrauen auch immer wieder aufbauen, indem wir uns auch können schützen können. Vor Missbrauch, vor Vertrauensbruch. Und Grundlage von dem, dass wir Vertrauen geben können, ist, dass unser letztes und tiefstes Vertrauen liegt in Gott. Gott ist bei mir, wie wir es gesungen haben. Gott ist gut, immer, auch wenn ich es nicht immer erkenne. Und so weiter. Er ist das Fundament. Das ist wahrscheinlich der grösste Schutz. Um zu sagen, ja, Menschen enttäuschen, aber Gott nicht. Ja, jetzt bin ich gerade verletzt, aber zum Glück habe ich Gott auf meiner Seite, der mich tröstet, der mir einen Halt gibt. Gott. Das zweite Schutz ist, dass wir sehr wohl dürfen und können auch prüfen. Also, es gibt ganz viele verschiedene Bibelstellen. Eine, an den Früchten kann man erkennen, ob jemand gut ist und ob man jemandem vertrauen kann. Dann heisst es in Sachen Charakter, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Grossen treu. Also da steckt etwas Wachstümliches drin. Oder auch, es heisst in der Bibel ganz klar, wir dürfen und sollen gesunde Grenzen setzen, um unser Herz zu schützen. Behüte dein Herz, denn es ist dein Leben, Sprüche 20. Oder auch Korrektur vom Miteinander. Also gerade wenn wir Fragen haben, ich sage da bei vielen Sachen, kürzlich sogar bei jemandem gewesen, ich mache immer studieren, wenn ich darf erzählen, das war nicht, ich habe mir gerade so viele Ideen. Es war jemand gewesen, ob er eine Freundschaft anfangen mit jemandem. Und den kenne ich gar nicht. Ich habe gesagt, keine Ahnung. So. Aber letztlich ist das genau weise, wenn wir mit anderen unterwegs sind und sagen, was denkst du zu dieser Situation? Ich habe übrigens schon einen Ratschlag gegeben. Weil ich finde immer, wenn man einen Freund oder Freundin sucht, im Zweifelsfall eher nein. So. Lieber niemand wieder falsch, oder? Aber ich habe auch schon das andere gesagt auf der Bühne, ihr wisst das. Und jetzt muss ich eben auch das betonen. Nein, das ist jetzt ein kleiner Spruch gewesen. Aber ich finde schon noch weise, wenn man es nicht sieht, dass man auch sich getraut, zum Nein zu sagen. Da habe ich jetzt eine gute Stelle gehabt, um das mal noch zu sagen. Vertrauen gegeben hast, aber, dass man auch mal einen Weg geht mit über. Also, jetzt muss ich aber zumachen, da die Sache Freundschaftsgeschichte, jetzt kommen wir wieder irgendwo in die Fettnäpfchen. Genau. Also, trotzdem, ich will einfach dabei bleiben, lasst uns nicht aufhören, nie aufgeben, Vertrauen wieder neu schenken. Jesus und Gott, der Vater, ist unser Beispiel. Der verlorene Sohn. Die Geschichte. Der Vater hat gewartet. Es gibt Leute, auch in meinem Leben, wo ich wie innerlich auf dem Bänkchen draussen sitze und warte, dass ich wieder eine Beziehung habe mit denen und diesen Personen. Ganz liebe Freunde. Es hat auch Leute gegeben, die ich in meinem Burnout, wo ich nicht mehr konnte kommunizieren, habe ich Leute enttäuscht und die haben dann gesagt, die haben sich dann abgewendet, weil die Mühe hatten, dass ich nicht mehr kommuniziere. Eine Zeit lang, ein paar Wochen lang nicht mehr reden können. Aus meiner Sicht sollte das eigentlich eine Freundschaft verleiden, aber es sind tatsächlich Freundschaften auseinandergegangen wegen dem. Er hat dort mal sehr weh da, aber heute verstand ich es sehr gut und ich warte wie der himmlische Vater und sage, hey, wenn es eine Gelegenheit gibt, die Freundschaft, die Seelenzellfreundschaft, dann hätte ich mega Freude, wenn das wieder wird. Und genau so ist Gott. Er wartet auf uns. Er schenkt uns Vertrauen. Und Jesus bringt uns in dem Gleichnis auch das nächste, dass er das für uns auch will, dass wir so werden wie die Frau. Es lohnt sich, im himmlischen Vater vertrauen. Es lohnt sich, mit den Mitmenschen immer wieder einen Neuanfang zu machen. Und vor allem glaube ich, dass eben eine Himmelskultur ist, das gegenseitige Vertrauen auch immer wieder einen Neuanfang machen in dem. Und darum ist der zweite grosse Punkt, ist, lasst uns den Preis zahlen. Es kostet etwas. Es war noch spannend. Ich bin dem nachgegangen. Ich habe früher noch mal Coaching gelernt und Kurs besucht und so. Und als ich die Unterlagen studiert habe, habe ich gemerkt, die haben sich total widersprochen. Die einen haben gesagt, Vertrauen kann man nicht erarbeiten, sondern da kann man sich nur schenken lassen. Also das Vertrauen, da, ich kann nicht sagen, du musst mir jetzt vertrauen. Also entweder macht es oder macht es nicht. Also er schenkt mir Vertrauen oder nicht. Hat man eingeleuchtet. Im gleichen Buch, gefühlt, heisst es, wir sollen Vertrauen könnte man nicht einfach nichts machen, sondern Vertrauen wird einem geschenkt. Und Vertrauen muss man erarbeiten. Und jetzt ist die Frage, weisst du denn eigentlich was? Weisst du denn was? Und ich glaube, es ist tatsächlich eben, es ist beides. Es ist beides. Der Simon, aus seiner jüdischen Lehre raus, geht das nicht, mit dieser Frau zusammen sein. Es war gegen seine Prinzipien. Und er musste einen hohen Preis zahlen, um das zu lernen, was Jesus vorgelebt hat. Er musste sich überwinden, das Vertrauen zu schenken. Und auch Prostituierte hat einen riesigen Preis gezahlt, weil ich muss das schon noch ein bisschen verstehen. Also, die Pharisäer, die hätten das Recht gehabt, laut dem Gesetz, um auch eine Frau zu steinigen. Oder steinigen zu lassen. Also, die ist in Lebensgefahr gegangen, um Jesus zu ehren. Das kostet etwas. Der Preis zahlen heisst, dass wir alle Menschen ehren. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen eines meiner Hauptthemen geworden. Wahrscheinlich schon vielmal gesagt, schon vielmal predigt. Aber es ist mir sowas von wichtig. Auch der Philipper 2, wo heisst, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, sondern lasst in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene, sondern was dem anderen dient. Das heisst für mich, alle Menschen, Ehre heisst, alle Menschen sind würdig, dass man ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Alle Menschen. Und ja, wir alle sind herausgefordert, andere zu ehren. Und in Sachen Ehre gibt es dann auch so falsche Vorstellungen. Die grösste falsche Vorstellung ist aus meiner Sicht die, wo man mir immer wieder gesagt hat, ja, man darf nicht zu viel loben, sonst wird die Person noch stolz. Ich finde das Blödsinn heute. Wir Schweizer tun eh nicht gern so ehren, weil wir ja alle gleich und niemand darf mehr. Aber es ist sowas von wichtig, dass wir andere ehren, indem wir sie qualitativ loben, indem wir sie wertschätzen, indem wir sie lieben, indem wir sie annehmen, so wie sie sind. Oder manche meinen auch, es gäbe eine Rangfolge, oder? Die Kinder müssen die Eltern ehren, der Arbeiter muss den Chef ehren, und so weiter. Aber in der Bibel heisst es, ehrt alle Menschen. Die Kinder sollen die Eltern ehren und die Eltern sollen die Kinder ehren. Die Angestellten sollen die Chefs ehren und die Chefs sollen ihre Angestellten ehren. Wir sollen unsere Nachbarn ehren, den Automechaniker ehren, den Politiker ehren, wo sich viel einsetzt. Obwohl es schon Parteien gibt, das sage ich. Ehre, einander Ehre bringt Leben. Das heisst, Ehre Vater und Mutter, damit deine Tage verlängert werden. Wenn wir das lernen, dann nachher, bringen wir das Leben in die Welt. Und Ehre heisst für mich eigentlich, wenn ich es zusammenfassen müsste, eben die zwei Sachen. Das eine ist wertschätzen und in dem hinein steckt aber auch das zweite, gut reden. Gut reden. Ich weiss noch, wir haben mal ein Seminar besucht und dort drinnen hat einer eine Geschichte erzählt von verschiedenen Tieren. Und ich weiss die Geschichte nicht mehr. Ich habe sie im Vorbereiten nochmal gesucht. Ich weiss sie leider nicht mehr, aber es ist irgendwie darum gegangen, dass man eine lang lebt wie eine Katze und eine Zeit lang lebt man wie eine Kuh. Ich glaube, wenn man pensioniert ist echt oder was. Man kann nur von sich hin. Und wenn man dann im Alter... Oh, jetzt habe ich auf nichts falsch gesagt. Dann müssen wir es nachher korrigieren. Ich will nur sagen, der Schluss hat mit dem geendet. Und dann kommt die Zeit, wo man wie ein Hund vor dem Haus sitzt und jeder anbellt, der vorbeiläuft. Und ich weiss noch, als ich das gehört habe, dann hat man da tagelang Seminar gehabt am Schluss. Was nimmst du mit als der eine Gedanke von diesen Tagen, von diesen Schulungen und alles und so? Und ich habe gesagt, ich will kein Hund sein vor dem Haus, wenn ich einmal alt bin. Ich will nicht jeden anbellen, der vorbeiläuft. So. Und das hat mit dem Wertschätzen und Ehren zu tun. Wir sind ja saugut, die Fehler finden und das auch sagen. Aber wenn wir wirklich gut werden, im Loben, Ehren, Dankbarkeit sein, andere wertschätzen, dann schaffen wir eine Kultur, die total anders wird. Und da führt auch ein bisschen zu dem Letzten, den ich nur noch kurz erwähnen möchte, dass wir eben eine Kultur von der Ehe machen. Lasst uns eine Kultur von der Ehe, vielleicht könntest du das Letzte, genau. Lasst uns eine Jesus-Kultur schaffen, eine Kultur, wo Vertrauen immer wieder neu gibt. Und die Jesus-Kultur, das hat wenn ich es gesagt habe, mit Wertschätzen, mit gut reden zu tun, mit Liebe zu tun. Und die Sache Liebe ist mir einfach der Punkt noch wichtig gewesen. Es gibt Menschen, da diskutiert man manchmal mehr, ist jetzt die Wahrheit wichtiger? Das sind die sogenannten Wahrhaftigen. Oder ist Barmherzigkeit wichtiger? Und für alle die Kinder haben, die werden merken, so auf Ältere haben in der Regel eher den Touch für da oder da. Und je nach Problem geht man ja dann eher zu dem oder zu dem. Und die grosse Frage ist immer, ist denn einer falsch? Ich als eher der Barmherzige denke ich manchmal, die Wahrhaftigen, die sind manchmal schon ein bisschen. Der Simon, oder? Der Pharisäer da. Stimmt alles, aber keine Barmherzigkeit. Aber jetzt nur Barmherzigkeit, wo eigentlich Recht und so keine Rolle spielt, kann man ja auch kein Vertrauen geben. Und darum ist in der Gemeinschaft ist beides mega wichtig. Und was noch wichtiger ist wahrscheinlich, dass wir erkennen, was bin ich eher? Bin ich eher der Barmherzig oder der Wahrhaftig? Und was muss ich jetzt lernen in Sachen Vertrauen geben? Und die Kultur führt dann letztendlich, auch in unserer Geschichte, führt sie zu drei Sachen, wo eine Kultur dann ausmacht. Das eine ist das, was Jesus gemacht hat mit dieser Prostituierten. Er hat ihr vergeben. Die Kultur vom Vertrauen lebt von der Vergebung. Und das zweite ist, die Kultur vom Vertrauen lebt vom Dienen. Die Frau hat Jesus gedient. Ihr Leben ihm Jesus hingegeben. Ich gehe zu ihm, egal was für Leute rundherum sind. Und die Kultur lebt von dem, dass wir alle ehren. Jesus hat auch den Simon geehrt. Er hat ihn nicht weggestoßen, sondern hat ihm aufgezeigt, was da abläuft, mit der Hoffnung, dass er so wird wie die Frau, sage ich jetzt. Und ich glaube, dass Jesus sich nichts mehr wünscht, als dass wir so werden wie die Frau und natürlich erst recht so werden wie Jesus. Und darum noch eine allerletzte Geschichte, wo das für mich einfach so cool rauskommt, wo ich habe da eine Geschichte, ist eine wahre Geschichte. Ich habe die aber in meinem persönlichen Leben auch erlebt. Von einem Bub in unserer Sonntagsschule. Und zwar war das der Teddy gsi, der ist in eine Schule gekommen, das war in Amerika gsi, wo es auch da, die Armut dort mal in dem Dings noch viel, viel grösser war. Auf jeden Fall sind in dieser, ist der Teddy in die Schule gekommen und hat von Anfang an einen schlechten Eindruck gemacht in der ersten Klasse. Armut pur. Die Eltern sind arm gsi, er hat gestunken. Alle haben sich distanziert von ihm. Und steht dann so geschrieben, wenn man die Geschichte dann liest, in der ersten Klasse haben ihn alle ausgestoßen, weil er so gestunken hat. In der zweiten Klasse ist Mutter unheilbar krank geworden. In der dritten Klasse ist Mutter gestorben und in der vierten Klasse ist der Vater weggezogen. Und dann hat es eine Weihnachten gegeben, wo normalerweise die Schüler in der Lehrerin etwas schenken. Und die Miss Getaway, die hat das natürlich auch gemacht, weil das alle dort so umeinander gemacht hat. Und alle haben wunderschöne Päckchen gebracht. So, alle Schüler. Und der Teddy, der hat in so ein dreckiges Papier, hat er sein Geschenk ein bisschen eingewurschtelt gehabt, ihre G. Und drinnen war ein altes Armband, steht so geschrieben, mit unechten Stein, wo man gerade gesehen hat. Und eine fast leere Parfümdose. Und die Frau Getaway, die hat sich mega bedankt, hat gesagt, danke vielmals, Teddy, ich freue mich sehr über dem Geschenk und so weiter. Und dann, am Ende vom Tag, hat sie nochmal kurz mit ihm geredet und gefragt nach dem Geschenk und dann sagt er, er hat sich sehr gefreut, dass sie das Geschenk genommen hat, weil das Kettchen hat ihn den ganzen Tag an die Mutter erinnert. Und weil sie vom Parfüm probiert hätte, hat den ganzen Tag nach seiner Mutter geschmückt. Wo der arme Teddy rausgekommen ist, 4 Jahre später, schreibt er dann, er sei jetzt an der Uni angekommen, oder trainieren gekommen in der Universität, das sei sehr streng, aber auch lustig. Und nochmal 4 Jahre später schreibt er in der Miss Getaway den Brief und schreibt, ich bin heute zum Dr. Theodor Stollard hat er geheissen worden. Und ich würde sie gerne einladen zur Abschlussfeier und dass sie den Platz von meiner Mutter einnehmen, weil sie in meinem Leben irgendetwas gewesen sind wie eine Familie. Wie gesagt, ich habe das selber bei einem Bub ein bisschen ähnlich erlebt, als unsere Sonntagsschule war. Und das hat mich tief berührt. Und ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die Vertrauen gibt, wo der andere dient und wo nicht aufhört, egal wie speziell die anderen sind, ein echtes Gemeinschaftsleben. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du weißt, wo das wir jetzt gerade hinken. Du weißt, wo die Menschen uns verletzt haben, wo wir schwer hatten, wo wir vielleicht auch alleine haben müssen durchdauern oder wo wir sogar Freunde verloren haben, obwohl wir sie gebraucht hätten. Und ich will dich bitten, dass du jetzt, auch wenn wir jetzt ins Abendmahl feiern miteinander, dass du mit deinem Geist kommst und unser Herz heilend anrührst mit deiner Liebe. Und ich bitte dich jetzt für jedes von uns, der da betroffen ist, auch in dem Sinne, schenkt uns den Mut, wenn wir auf jemanden zugehen müssen. Weil wir ihm das Vertrauen schenken und die Nähe. Oder weil wir ihm etwas vergeben müssen und einen Neuanfang machen. Jesus wird dir das zeigen, was bei dir dran ist. Und er wird heilend dich weiterführen. Amen. Amen. Ja, und so steigen wir ein in die Zeit vom Abendmahl. Es soll wirklich eine Zeit sein. Wir singen da in Lieder. Wir müssen nicht pressieren. Wir haben genug Zeit, um beim ersten oder beim zweiten Lied an einen von diesen 4 Tischen zu gehen. Es hat 2 da hinten, 2 draussen. Wir haben auch genug Zeit, um für uns beten zu lassen oder für jemanden zu beten. Es soll auch ein Miteinander sein. Wenn ihr einen Eindruck habt, für jemanden zu beten, macht das. Es hat auch Beter, die angeschrieben sind. Lasst euch einen Segen schenken. Vielleicht einfach nur einen kurzen Segen, wie es euch gerade aufs Herz legt. Aber ich will an dieser Stelle noch sagen, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, auch, dass manche bei uns dastehen und wie sich eine Antwort für irgendetwas von Jesus wünschen und müssen einen Entscheid treffen. Und als ich so in Anbetung war, habe ich so zu Jesus geredet und gesagt, und was soll ich jetzt sagen denn vor dem Abendmahl? Und ich habe für mich innerlich gedacht, sag einfach ja, der Entscheid ist gut. Und ich hatte den Eindruck gehabt, ein anderer. Wart, bis Jesus ganz deutlich sagt, jetzt kannst du den Entscheid treffen. Wer auch immer das betrifft, wart, bis Jesus sagt, yes. Und er wird dich leiten. In dem Sinn hat Jesus aber mal eingesetzt, dass wir uns neu mit ihm verbinden, dann er zu uns reden kann, dann er uns unsere Fehler und unsere Sünden kann vergeben. Er hat das Brot genommen, hat es gebrochen, hat seinen Jünger gegeben. Und gibt das auch uns heute miteinander. Und er sagt, nehmt, das ist mein Lieb, wo hingehen wird für eure Sünde, zur Vergebung von euren Sünden. Und er hat den Traubensaft genommen, hat dann den Jünger gegeben und gesagt, das ist Blut vom neuen Bund. Ab jetzt ist es versiegelt. Wir gehören zusammen. Trinken alle daraus. Alle sind eingeladen, mit ihm zusammen zu sein. Der Herr segnet dich und er leitet dich. Amen.